Heute im Dialog Alexander Kähler mit Norbert Walter.
Dem Chefvolkswirt der Deutschen Bank, so etwas wie der wirtschaftspolitische Vordenker des größten deutschen Geldhauses. Ja, ein Trüffelschwein müssen Sie eigentlich auch sein, um rechtzeitig gesellschaftliche Entwicklungen aufzuspüren. Und der Begriff Sterndeuter, der trifft wahrscheinlich auch zu. Herzlich willkommen bei Phoenix. Klein, schwarz, stark, wie ein Espresso. So ist Ihre Selbsteinschätzung über sich. Klein, 1,71 groß sind Sie, das sieht man hier vielleicht nicht indirekt an. Schwarz,
wo auch kommt vorbei.
Aber stark, das glaubt man Ihnen gern, dass Sie stark sind. Es gibt keinen Banker in Deutschland, der eine solche Medienpräsenz hat und auch eine solche Medienwirkung. Wie mächtig sind Sie?
Ich bin eine Weile da und ich scheine einiges gesagt zu haben, was Sinn macht, und bin deshalb nach wie vor akzeptiert mit dem Argument, das ich vortrage.
Macht glücklich?
Ich glaube nicht, dass ich Macht habe in dem üblichen Sinne. Ich habe keine Entscheidungsmacht, aber ich habe möglicherweise eine gewisse Bedeutung für Meinungsbildung. Und das macht mir auch Spaß. Also es ist richtig Freude, mitzugestalten. Und das weiß ich seit dem ersten Tag meines Studiums.
Ihre schwarze Eigenschaft könnte man auch darauf beziehen, dass Sie ja fest im katholischen Glauben stehen, nach eigenem Selbstverständnis und nach eigenem Bekenntnis. Ihr Business und Religiosität, wie groß ist da der Spagat, der Ihnen abverlangt wird?
Das geht besser, als man denkt. Die Spannung ist aber da. Aber ich halte diese Spannung auch für produktiv. Mir gibt das, was aus dem Glauben kommt, das, was daraus aus Menschen für Menschenwürde und für Bezug auf lange Frist resultiert, eine Menge Orientierung, die gerade in den hektischen Zeiten des Finanzmarktgeschehens von richtiger Bedeutung sind.
Sie haben ja gesagt, Professionalität wird noch gestärkt durch ein menschlich korrektes Verhalten. Wie muss man sich das vorstellen?
Ich habe gelernt, dass Ethik eine wahnsinnig wichtige Voraussetzung ist, dass man ohne viele Rechtsanwälte und ohne viele Strafen eine gute Ordnung gestaltet. Und insofern ist diese Orientierung an einem christlichen Menschenbild, die könnte ja auch eine humanistische sein, eine, die aus der Philosophie resultiert, aber bei mir ist es eine christliche, die ist außerordentlich hilfreich, nicht nur für mich selber als Orientierung, sondern auch als Versicherung für die, die mit mir arbeiten, wie ich ticke.
Es sind schon zwei Stichworte gefallen, gerade Ethik und Finanzmarkt. Rufen wir uns mal christliche Schlüsselwerte ins Gedächtnis. Nächstenliebe, Mitleid, Hilfe für die Schwachen sind die Investmentbanker, die Finanzberater, die Hedgefondsmanager, die uns jetzt das Finanzschlamassel eingebrockt haben, sind das gottlose Gesellen?
Das sind gottlose Gesellen dabei, da sind aber auch gläubige Menschen dabei. Und das geht beides zusammen. Über die Frage, ob man am Markt viel Geld verdient oder ob man ethisch ist, das ist kein sich gegenseitig ausschließender Vorgang. Man kann mit dem, was man verdient, sehr viel Gutes bewirken. Und ich bin in Deutschland immer etwas verwundert, wie sehr wir ausblenden, wie Amerikaner, die ganz, ganz kapitalistisch ticken, als Förderer, als Sponsoren geradezu Wunderdinge vollbringen. Und das wird bei uns oft nicht genügend beachtet. Bill Gates ist halt eben nicht nur sehr reich, sondern auch einer der größten Sponsoren für eine ganze Menge von wichtigen sozialen Aufgaben.
Im Moment verbinden wir allerdings mit den USA gerade ganz aktuell auch etwas anderes. Sie stehen ja für Marktwirtschaft, für Eigenverantwortung, für Freiheit, Deregulierung. Aber tut es Ihnen nicht weh, wenn man jetzt bei der aktuellen Situation, Finanzkrise, sieht, dass sich so Sätze wie der Mensch ist des Menschen Wolf oder manche düstere Prophezeiung von Karl Marx plötzlich gar nicht mehr so abwegig erscheint, sich vielleicht sogar auf geradezu zynische Weise bestätigt?
Also das mit dem Wolf, das sind wir immer. Wir haben zwei Gesichter. Wir sind nicht nur gut, wir sind auch schlecht. Wir müssen immer wieder darauf achten, dass gesellschaftliche Ordnungen mithelfen, dass diese schlechte Seite von uns kontrolliert wird, möglichst eingefangen wird, möglichst eingebunden wird. Am besten zuerst in der Familie, aber dann natürlich auch in größeren Gemeinschaften, wenn die Familie diese Aufgabe nicht mehr wahrnehmen kann. Das war immer so, das ist jetzt auch so. Jetzt sind aber viele Wölfe mit größeren Hebeln ausgestattet. Und damit sind auch die Schäden größer. Das sieht man im Militärischen. Vorher musste man mit der Keule draufschlagen, jetzt kann man mit Dynamit oder mit noch Schlimmerem agieren. Und so ist das natürlich auch im Wirtschaftlichen und im Finanziellen. Die Hebel sind viel größer und die Schäden, die ein Einzelner anrichten kann, damit auch.
aber jetzt unabhängig von der Finanzmarktkrise das Problem der Einbindung in Familien, dass die gemeinsamen Wertevorstellungen, dass man für etwas, ein gesellschaftlicher Konsens, das ist ja etwas, was uns sowieso schon Probleme bereitet. In einer solchen Situation wird es ja noch sehr viel schwieriger.
Ja, das ist so, aber daraus kann man ja verschiedene Schlüsse ziehen. Entweder, dass man alles verrechtlicht und versucht, ohne Familie zurechtzukommen, oder dass man auch in einer Gesellschaft wie der unseren, die seit mindestens 68 sich von solchen Werten verabschiedet hat, daran erinnert, dass Gesellschaften, die solche Werte hochhalten, besser funktionieren.
Der Spiegel spricht von einer drohenden Kernschmelze der Finanzmärkte, also dem Super-GAU auch für die Weltwirtschaft. 62 Billionen Dollar. 62 Billionen Dollar sind in den letzten Jahren in zum Teil hochriskante Wertpapiere investiert worden. 62 Billionen Dollar, das ist die Wirtschaftsleistung Deutschlands innerhalb von 20 Jahren. Es wird offensichtlich auf diesen Wertpapiermärkten gezockt wie im Spielcasino. Es werden Wetten abgeschlossen auf steigende oder fallende Kurse, wie man sonst Wetten auf Fußballspiele oder Pferde abschließt. Haben Sie eigentlich bei diesen Geschäften noch einen Durchblick?
Ich denke, dass ich die wichtigsten Prinzipien verstehe. Der Mensch, der mich als Anlageberater betreut, hat mich gestern wieder angerufen und hat gesagt, ich gehöre wohl zu den wenigen, die vergleichsweise unbeschadet davongekommen sind. Also ja, man kann eine ganze Menge begreifen. Das bedeutet aber auch, wer unbeschadet so etwas übersteht, dann ist das mit Sicherheit auch jemand, der vorher nicht alle Risiken genommen hat und damit nicht alle Renditechancen anvisierte. Denn Frage. Das ist das eigentlich Wichtige. Ja. Die Leute, die jetzt solche Risiken eingegangen sind, die haben nicht wahrgenommen, dass es diese Risiken gibt. Die haben nur die Rendite gesehen und nicht die damit verbundenen Risiken. Und das ist etwas, was Erwachsene, was Leute, die einen längeren Blick auf die Dinge werfen, eigentlich hätten erkennen können. Und natürlich jenen, die jung und munter sind, hätten warnen zurufen müssen.
Das heißt, es gehören immer zwei dazu. Durchaus auch bedenkenlose Fondsmanager, aber auf der anderen Seite auch geldgierige Anleger.
Das habe ich sehr viel wahrgenommen im Verlauf meiner letzten 10 Jahre. Meine Versuche, Anleger zu beraten, auch in der Hinsicht, dass sie vorsichtig sind und dass sie prüfen, was sie kaufen, hat nicht geklappt. Das hat nicht geklappt, als ich meinen Westdeutschen zurief, Achtung, wenn ihr eine Immobilie in Ostdeutschland kauft, schaut sie euch wenigstens an. Schaut wenigstens, in welchem Stadtteil sie liegt. Das haben sie auch nicht getan. Aber sie haben auch nicht geprüft, ob ein Produkt, das eine Firma herstellt, die sie unbedingt, deren Aktien sie unbedingt erwerben wollen, ob das ihnen wirklich gut gefällt. Oder die Leute haben auch nicht das Management angeschaut. Ich habe dann von meinen Anlegern gehört, Herr Walter, lassen Sie uns mit Ihren Bedenken in Ruhe. Helfen Sie uns, dass wir bei der Kapitalerhöhung endlich auch eine Zuteilung bekommen.
Also man muss die Leute vielleicht auch manchmal vor sich selbst bewahren.
Man muss sie. Und ich habe dann irgendwann mal gesagt, Cash is King, also Kasse sollte man, Liquidität sollte man halten. Das habe ich dann oftmals in Dreivierteljahr, ein Jahr bevor es dann tatsächlich ernst wurde, gesagt. Und dann haben mir die Leute hämisch gesagt, Herr Walter, hätten wir Ihnen zugehört, hätten wir jetzt 35% Kurssteigerung nicht gehabt. Das musste ich auch ertragen. Mhm. Also man wird, wenn man solche kritischen Einlassungen, den Hinweis auf Risiken macht, wird man von einer Reihe von Anlegern, aber natürlich auch von Kollegen zum Teil belächelt. Manche Kollegen sagen dann zu mir, Herr Walter, Sie glauben, Sie wissen besser Bescheid als der Markt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich werde noch da sein und die Kunden noch beraten, wenn Sie uns bereits wieder verlassen haben.
Gut, der Markt, wie es der Markt richten kann oder auch nicht, das wird uns noch beschäftigen. Im vergangenen Jahr, jetzt nur ein Beispiel, im vergangenen Jahr hat ein amerikanischer Finanzmanager namens John Paulson, nicht verwandt und verschwägert mit dem US-Finanzminister, ein Finanzmanager namens John Paulson, den Profit seines Lebens gemacht. Seine Firma hat, sein Hedgefonds hat 15 Milliarden Dollar Gewinn gemacht, 3,7 Milliarden allein in seine Privatkasse geflossen. Er hat nur eines gemacht, um so viel Geld zu verdienen. Er hat auf den sich anbahnenden Hypotheken- und Immobiliencrash gewettet. Also auf den Niedergang einer Branche mit all ihren sozialen Folgen, was man da möglicherweise noch befördern kann in diesen Bereichen, sei es dahingestellt, das ist ja ein Kriegs- und Crash-Gewinnler der ganz besonderen Sorte.
Ja. Wollen wir den nun gemeinsam in den Boden stampfen oder wollen wir sagen, dass das ein Mensch war, der die Vermögensblase in diesem Bereich zu Recht erkannt hat und frühzeitig darauf wettete, dass es zu dieser Schwierigkeit kommt? Ich bin mir nicht so sicher, dass diejenigen, die auf solche realistischen Szenarien wetten, dass wir die verdammen sollen.
Aber tut Ihnen ein solches Geschäftsgebaren nicht im Herzen weh? Sie haben ja gesagt, das erstrebenswerte Ideal für Sie sei die Benediktinerregel ora et labora, also beten und arbeiten. Ja. Wer so arbeitet wie diese Leute, der braucht ja eigentlich nicht mehr beten.
Ich glaube, dass diese Leute beten müssen, denn die haben Wetten abgeschlossen, die auch schiefgehen können. Und dann sind sie nicht die Gewinner, sondern die Verlierer. Auch das sollten diejenigen, die über solche Spekulanten dann immer ganz genau wissen, wie sie sie zu beurteilen haben, sich mal Klarheit verschaffen. Wenn jetzt jemand darauf wettet, dass der Ölpreis sinkt und alle sich darüber freuen, dass der Ölpreis sinkt, und deshalb, weil einer so wettet, der Ölpreis auch schneller anfängt zu sinken, da freuen wir uns möglicherweise. Denn das ist ein erwünschtes Ergebnis. Wir können wieder, ja, auch wenn die Einkommen nicht so hoch sind, wieder Auto fahren und müssen nicht mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren. Also da würde ich sehr vorsichtig sein mit dem einfachen Urteil, jemand, der auf einen sinkenden Kurs spekuliert, ist ein böser Mensch. Offenkundig ist es ja wohl nicht ganz so schlimm, wenn jemand auf einen steigenden Kurs spekuliert. Das ist auch interessant. Ich würde sagen, jemand, der über die Zukunft nachdenkt und besser riecht, wo es hingeht, dem sollten wir in seinem Spürsinn durchaus einen gewissen Dank abstatten.
Aber diese sogenannten Leerverkäufe, also das Wetten auf sinkende Kurse, ist ja jetzt zunächst mal untersagt worden. Wahrscheinlich aus gutem Grund.
Ich würde dringend denjenigen, die das jetzt abgeschafft haben, raten, der Abkühlungsphase, die damit jetzt verbunden ist, der ich das Wort rede, bitte auch wieder folgen zu lassen, den Gedanken darüber, ob Märkte nicht besser funktionieren, wenn man auch etwas verkaufen kann, was man noch nicht erworben hat. Denn das sind Leerverkäufer.
Diese Finanzakrobatik, nenne ich sie jetzt mal, über die wir gesprochen haben, die hat ja mit der realen Wirtschaft eigentlich nicht mehr sehr viel zu tun.
Da bin ich zuerst mal, es gibt natürlich Eigenständigkeiten und Übertreibungen. Und es gibt natürlich auch Bedingungen, unter denen solche Geschäfte ganz besonders leicht werden. Und diese Bedingungen sind nicht vom Himmel gefallen. Diese Bedingungen sind entstanden dadurch, dass wir möglicherweise zwar mit gutem Grund, aber ohne gute Begründung am Ende leichtfertig Liquidität sehr billig zur Verfügung gestellt haben. Wer ist wir? Die amerikanische Zentralbank. Wer ist wir? Die asiatischen Schwellenländer, die die reichliche Ausstattung mit Dollar zum Anlass genommen haben, ihre Währungen nicht aufwerten zu lassen und damit amerikanische Wertpapiere in ihre Portfolios genommen haben und eigenes Geld auch noch emittiert. Wir haben also ganz viel Liquidität in den USA geschaffen, um einer Krise Herr zu werden. Damals dem New Economy Zusammenbruch, dem New Economy Crash in den Jahren 2001, 2002. Alle Welt, Asien insbesondere, hat auch ganz viel Geld produziert. Es war ganz viel Geld da. Die Zinsen waren außerordentlich niedrig. Und die Leute haben angefangen, alle zu wetten, dass Immobilienpreise steigen, dass Rohstoffpreise steigen und sind dort eingestiegen. Die Dinge sind nach oben gegangen. Und als die Zinsen gestiegen sind, stellten viele fest, oh je, man muss auch ein Haus, das man fremdfinanziert hat, die Zinsen zahlen und die Tilgung abstottern. Und die stellten dann fest, sie können das aus ihren Einkommen nicht leisten. Und dann ging das los, was wir jetzt als Finanzkrise so sehr bedauern.
Daraus schließe ich ja, dass in Deutschland vorsichtiger agiert wird. Hat das historische Ursachen?
Wir haben unsere Immobilienblase im Zusammenhang mit der Zuwanderung, die bei uns zwischen 87 und 1994 stattfand, und der deutschen Einigung gehabt. Wir haben damals Häuserpreise in die Höhe getrieben, auf völlig unvernünftige Niveaus, insbesondere in Ostdeutschland. Das Ergebnis war bei uns dann auch eine viel zu große Bauwirtschaft, die dann ab 1995 bis 2005 schrumpfte. Wir haben unsere Immobilienproblematik sozusagen 10 Jahre zuvor gehabt. Wir sind diesmal nicht mit von der Partie, nicht wie die Spanier, nicht wie die Engländer, nicht wie die Iren und nicht wie die USA.
Diese Risikopapiere waren ja ursprünglich dazu gedacht, Warenlieferungen, auch vor allem Exporte, abzusichern. Dieses Volumen ist aber unendlich viel größer geworden. Das ist sich sozusagen, das dreht sich um sich selbst, das ist nur noch für sich selbst da. Ist das der richtige Eindruck?
Der richtige Eindruck ist das nicht, aber dass natürlich die Transaktionen ein Vielfaches der realwirtschaftlichen Grundlage bedeuten, das ist wahr. Aber da gibt es eine ganze Reihe, die Wertpapiere von Unternehmen erworben haben. Beispielsweise Pensionsfonds, beispielsweise Investmentfonds. Diese haben dann natürlich aber auch Informationen über diese Firma. Wenn die eine schlechte Information über die Firma bekommen, dann werden sie verkaufen. Wenn sie eine gute Information bekommen, werden sie kaufen. Mit anderen Worten, es gibt ganz viele finanzielle Investoren, die dann ihrerseits, ohne dass man noch einmal an die Immobilieninvestition zu denken hat oder an die Handelstransaktion, die dem Geschäft ursprünglich zugrunde lag, es gibt neue Bewertungen über Zinsentwicklungen, über Wechselkursentwicklungen, über Management Entwicklungen in Unternehmen, über sektorale Trends, die durch Technologien ausgelöst sind. Stellen Sie sich vor, da hat man die ganze Zeit gedacht, Raps ist richtig für Sprit und jetzt stellt man fest, Raps braucht man doch für Nahrung. Mhm. Und schon geht eine ganze Konzeption, nämlich die Raffinerie für Raps, die geht schon wieder baden. Solche neuen Technologien sorgen natürlich dann dafür, dass Wertpapiere, die darauf aufgebaut wurden, Unternehmenswerte, die man erworben hat, nicht mehr so gut bewertet werden können wie zuvor. Dann gibt es Verkäufe. Das erhöht die Finanztransaktionen auf der Basis einer realen Transaktion. Es ist heute tatsächlich so, dass in vielen Fällen auf einem Basisgeschäft etwa 20 mal so viele Finanztransaktionen aufbauen. Und es kann durchaus sein, dass solche Türme noch weiter sich erhöhen.
Aber wird es manchen da nicht zu leicht gemacht auf dem Finanzmarkt? Also es gab ja mal Zeiten, da war es in den USA leichter, einen Hedgefonds zu gründen als einen Gemüseladen.
Ja, das ist wahr. Und die Debatte um gute, um vernünftige, sachgerechte Regulierung ist deshalb aus gutem Grund ausgebrochen. Und sie ist unglücklicherweise nicht sehr weit fortgeschritten. Und es gibt noch unglücklicherer. Es gibt ganz wenige Leute, die davon etwas verstehen und dabei konstruktiv mitwirken können. Es gibt meistens nur Leute, die Bauchschmerzen haben, die aber damit noch nicht konstruktive Lösungen hinkriegen. Zum Beispiel alle beschweren sich über Ratingagenturen. Mein Vorschlag, dass die Ratingagenturen statt wie bislang von den Emittenten bezahlt zu werden, in Zukunft von den Anlegern bezahlt werden, also von den Pensionsfonds und von den Investmentfonds und oder von Zusammenschlüssen von Privatanlegern, die wird nicht einmal aufgegriffen. Alle wollen kontrollieren, keiner hat eine gute Idee, ich habe eine gute Idee, keiner debattiert sie.
Also das Wort von Bertolt Brecht, auch nicht gerade ein Freund des Kapitalismus, was ist das Ausrauben einer Bank schon gegen die Gründung einer Bank? Das ist wohl nach wie vor richtig.
Wunderbarer Spaß. Ich wünschte, dass die Debatte irgendwie vernünftiger wird. Wir werden Banken, wir werden den Finanzsektor dringend brauchen. Und je besser er ist und je vernünftiger er reguliert ist, umso besser für uns alle, auch für die reale Wirtschaft. Aber es ist schon wahr, der Eindruck, der entstanden ist, dass der Finanzmarkt nicht mehr der Diener der Realwirtschaft ist, sondern sich verselbstständigt hat und dass dort einige sich selber zu Götzen erklärt haben. Das ist wahr, das muss korrigiert werden, dafür gibt es jeden Anlass.
Wie wird denn jetzt korrigiert? Es sind ja eigentlich sich plötzlich alle Staaten und Regierungen einig, den Finanzdesperados, den Zockerparadiesen muss Einhalt geboten werden. Schützt das eigentlich auch seriöse Geldhäuser, wenn reguliert wird?
Ja, natürlich, denn sie sind dann nicht in einem Haifischbecken, nicht dort, wo Leute sich möglicherweise am Rande der Legalität bewegen und oder Dinge tun, die sie selbst nicht mehr übersehen. Da gibt es ja offenkundig ja nicht nur in privaten Finanzinstituten Leute, die Risiken nicht sachgerecht einschätzen können. Wir brauchen also ganz sicherlich Qualifizierung. Wir brauchen Kontrolle der Qualität derer, die solche Geschäfte machen. Wir brauchen wahrscheinlich mehr Eigenkapital für risikoreiche Geschäfte. Dafür muss der Regulator sorgen. Das ist sicherlich auch ganz wichtig. Aber wir sollten auch die Dinge, die wir schon gut gemacht haben und die nicht in allen Ländern gut gemacht sind, wie beispielsweise Einlagesicherung, als einen wichtigen Baustein betrachten. Wir sollten auch überlegen, ob nicht Schweizer oder deutsche Verhältnisse an Hypothekenmärkten, man beleihe etwa 70% des Immobilienwerts und nicht mehr als das, ob das nicht eine erwägenswerte Überlegung auch für angelsächsische Hypothekenmärkte ist. Und es wäre ganz gut, wenn wir uns mit Regulierungen, die sich als überlegen erwiesen haben für bestimmte Märkte, einmal sehr laut zu Wort melden, dass unsere angelsächsischen Freunde die auch übernehmen.
Das hat's
ja
auch
schon. Das wäre beispielsweise eine nützliche Schlussfolgerung. Dazu müsste man aber bei uns statt in allgemeiner Kapitalismusschelte nunmehr alles in Bausch und Bogen zu verdammen, sich konstruktiv mit den Regulierungsideen auseinandersetzen, die jetzt voranzubringen sind, und zwar im internationalen Kontext.
Ja, genau. Und das hat es ja im letzten Jahr schon gegeben. Da hatte Deutschland den G8-Vorsitz inne. Auf dem G8-Gipfel in Heiligendamm hat die Kanzlerin ja versucht, die Regulierung der Finanzmärkte voranzutreiben, dass das nicht mehr lange gut gehen würde. Das war damals schon abzusehen. Geerntet hat sie Hohngelächter von den angelsächsischen Ländern. Warum wird man eigentlich immer erst aus Schaden klug?
Also das ist übertrieben. Sie war nicht erfolgreich im Sinne von konkreter Umsetzung. Aber als wir beim G8-Gipfel gesprochen haben, haben wir gedacht, die eigentlichen Probleme sind Hedgefonds und Private Equity Fonds. Also die deutsche Heuschreckendebatte war sozusagen der Ursprung für das deutsche Ansinnen, auf diesem Wege etwas zustande zu bringen. Wie wir herausgefunden haben, waren das nicht die eigentlichen Problemkinder. Die eigentlichen Problemkinder waren ganz normale Banken. normaler Banken, die außerordentlich gut beaufsichtigt waren und nicht die weniger gut beaufsichtigten Hedgefonds und Private Equity Fonds. Das müsste uns nun eigentlich besonders zu denken geben. Wir haben also offenkundig für risikoreiche Geschäfte, die wir nicht erkannt haben als risikoreich, unzureichende Eigenkapitalausstattung gehabt. Und jetzt mussten viele, so zum Beispiel in Berlin, so zum Beispiel in Washington, nunmehr, die vorher so laut getönt haben, wie tüchtig sie sind, staatliche Hilfe in Anspruch nehmen.
Die Stärke der Amerikaner ist ja offensichtlich nicht nur ihr Patriotismus und ihre moralische Selbstgewissheit, sondern auch eine gewisse Chuzpe in besonders schwierigen Situationen. Bisher waren sie ja die größten Blockierer des geordneten Finanzmarktes gewesen. Jetzt ist ein finanzieller Schaden von mindestens 700 Milliarden Dollar entstanden, der möglicherweise vor allen Dingen von den Steuerzahlern übernommen wird. Und zwar ja nicht nur der amerikanischen Steuerzahler, sondern die Idee von Herrn Paulsen war ja, die ganze Welt soll sich da beteiligen. Da lassen also die Täter dann die Opfer blechen.
Zuerst mal, was da gebaut wird, ist eine Garantiesumme, von der alle Beteiligten hoffen, dass die Abschreibungsnotwendigkeiten für die Wertpapiere unterhalb dieser Summe bleiben. Angesichts der Unsicherheiten, die wir im Verlauf der letzten 14 Monate erlebt haben, sollte aber niemand so tun, als ob er wisse, wie am Ende der Schaden ausschaut. Es könnte sein, dass der Schaden tatsächlich so groß ist. Es könnte sein, wie in anderen Finanzkrisen in den vergangenen Jahrzehnten in sehr vielen Ländern, dass eine solche Agentur, die der Staat etabliert, um Sicherheit im System wieder zu etablieren, sich hinterher als zu groß dimensioniert herausstellt und man nicht so viel Geld einbringen muss, Steuerzahlergeld. Hoffentlich ist es diesmal auch so. Aber noch einmal, die Dinge, die Hebel sind größer, als sie jemals waren und die Unsicherheit darüber, wie Wertpapiere zu bewerten sind und wie zugrunde liegende Dinge, wie Häuser zu bewerten sind, das wissen wir natürlich jetzt immer noch nicht.
Vielleicht ist es ja doch ein Fass ohne Boden. Die Sendung fürs Wochenende wird jetzt Freitagmorgen 9.30 Uhr hier aufgezeichnet in Berlin. Es kam die Meldung heute Morgen, dass die größte US-Sparkasse Washington Mutual bankrott ist. Das ist ja gar keine Investmentbank, sondern eigentlich eine Geschäftsbank, die ganz normale Bankgeschäfte betreibt, die sich allerdings mit Hypothekenkrediten jetzt verspekuliert hat. Diese Banken unterliegen ja auch einer stärkeren Bankaufsicht. Ist das nicht ein schlechtes Zeichen, dass jetzt auch Nicht-Investmentbanken plötzlich ins Schleudern geraten?
Ich habe relativ früh gesagt, als die Subprime-Krise im letzten Jahr losging, Achtung Leute, die Subprime-Krise ist nur der Auslöser einer Krise und das eigentliche Problem ist eine Überliquidität, die die Zentralbanken geschaffen haben und die sich vor allem in Regierungsanleihen niedergeschlagen hat, in einem Bubble für Regierungsanleihen, speziell amerikanischen und in Immobilien. Und jetzt ist es natürlich klar, alle diejenigen, die irgendwo auf der Welt, ob in England, in Spanien, in Irland oder in den USA, sich sehr konzentriert mit einer solchen Finanzierung beschäftigt haben. Und das gilt natürlich auch für amerikanische Einrichtungen mit regionalem Bezug und mit ordentlichen eigenen Einlagen. Die haben natürlich auch solche Verluste dann zu beklagen. Auch dort kann die Immobilie nicht bedient werden. Auch dort kann die Bauwirtschaft nicht mehr weiter wachsen, die möglicherweise durch die gleichen Einrichtungen finanziert
werden. Wird dieser Bankrott jetzt gefährlich werden noch?
Erst okay, für die zuerst US mal und dann für die Weltwirtschaft? Zuerst mal gibt es ja da offenkundig ernstzunehmende Hoffnungen, dass private Banken, die ein großes Interesse an den Einlagen dieser Einrichtung haben, sich auch als die Bereitsteller von Eigenkapital erweisen und möglicherweise eine Übernahme planen.
Wir haben ja auch in Deutschland, das heißt in Deutschland sind wir eigentlich noch nicht so sehr von dieser Krise betroffen. Könnte noch kommen, aber zumindest indirekt gab es ja schon einen höchst erstaunlichen Vorgang, dass nämlich der bereits pleitegegangenen Investmentbank Lehman Brothers 300 Millionen Euro überwiesen wurden von der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW. Ein Vorgang, der nur Kopfschütteln ausgelöst hat. Ein solcher Vorgang gibt ja nicht die gesamte Branche der Lächerlichkeit preis.
Wir sollten halt auch aufpassen, dass wir differenzieren lernen, dass es bei uns auch Leute gibt, die bestimmte Sachverhalte nicht mit der genügenden Ernsthaftigkeit und mit der genügenden Schnelligkeit dann zu steuern in der Lage sind, ist wahr. Aber vielleicht sollte man bei dieser allgemeinen Kritik, die jetzt so brandet, gerade in unserem Land, wo wir ja gerade dabei sind, die Marktwirtschaft ziemlich abzuschaffen und den Staat in alle Funktionen nunmehr zu erheben, und zwar durch alle Seiten, beachten, dass die besondere Kalamität in Deutschland als Ergebnis dieser Krise gerade bei staatlich kontrollierten und bei staatlich geführten Einrichtungen zustande kam. Und wenn der Staat sich jetzt dann in diesen Fällen aufführt als die beste Antwort auf diese Herausforderung, dann, bleiben wir Provinz.
Kontrolle. Das war die Frage, Kontrolle, Regulierung. Da gibt es ja verschiedene Vorschläge. Transparenz in die Geschäfte bringen, das heißt, dass zumindest die Banken- und Börsenaufsicht den Fondsmanagern auf die Finger guckt, was die da eigentlich machen. Bisher sind das ja sozusagen im Hinterstübchen oder Online-Casinos, wie sie auch genannt werden. Da kriegt keiner mit, was gemacht wird. Transparenz ist das eine. Aber jetzt kommt auch ins Spiel, weil man damit ja mit diesen Geschäften auch sehr viel Geld verdienen kann. Persönliche Haftung dieser Finanzmanager.
Also zuerst mal zur Transparenz. Im letzten Jahr in Heiligendamm war die Vermutung, dass eine Krise auf uns zukommt, dass sie aber über jene Institutionen trifft, die nicht gut reguliert sind, die nicht gut beaufsichtigt sind. Die Krise schlug aber genau dort ein, wo die umfassendste und gründlichste und zeitnäheste Überprüfung vorliegt, wo also das Transparenzproblem nicht existiert. Was passierte, war aber, die Risikomanager in diesen Einrichtungen und die Aufsichtsbehörden haben nicht erkannt, dass die Wertpapiere, die dort in den Bilanzen waren, enorme Risikopotenziale beinhaltet haben. Mit anderen Worten, es war das mangelnde Verständnis der Risikomanager in den Einrichtungen und das mangelnde Verständnis der Aufsichtsbehörden, die ihnen vorliegende, zeitnah vorliegende Informationen über die Geschäfte sachgerecht zu interpretieren und sie natürlich dann auch zu begrenzen, einzugrenzen und oder abzubauen. Das ist das eigentliche Problem. Offenkundig war der Umstand, dass die Aufsicht glaubte, ein AAA-geratetes Wertpapier ist kein Risiko, das das Eigenkapital der IKB vernichten könnte. Dies war das eigentliche Problem. Und noch einmal, das war bei den Aufsichtsbehörden unklar und es war bei den Risikomanagern unklar. Und ich mache zuerst die Risikomanager verantwortlich, nicht zuerst die Aufsicht. Mhm. Aber die Aufsicht hätte es natürlich auch erkennen können, wenn sie die Überlegungen, die man anstellen muss, angesichts der Immobilienentwicklung in den USA, angestellt hätten. Dann hätten sie gewusst, dass Wertpapiere für solche Hypotheken, Subprime-Hypotheken, nicht so werthaltig waren, dass sie ein AAA verdient hätten.
Und was ist mit der persönlichen Haftung von Finanzmanagern?
Ja, persönliche Haftung ist ein wirksames Instrument. Es könnte aber auch sein, dass dann, wenn man persönliche Haftung relativ unlimitiert lässt, dass dies natürlich die Bereitschaft zu unternehmerischer, zur Verantwortungsübernahme für Unternehmensleiter komplett in Frage stellt. Mit anderen Worten, die Frage ist, haben wir zu viele, die sich unternehmerisch betätigen wollen, die Unternehmenslenker werden wollen? Wenn wir zu viele haben, können wir denen auch persönliche Sanktionen großen Umfangs zumuten, weil es genügend gibt, die es werden wollen. Ich befürchte, wir haben jetzt schon zu wenige und wir werden noch weniger haben. Wir haben die GmbH und die Gesellschaft mit beschränkter Haftung nicht deshalb im 19. Jahrhundert erfunden, weil es dafür keinen Grund gab. Mit anderen Worten, das Prinzip ethischer Verantwortlichkeit sollte hochgehalten werden. Wir sollten darauf achten, dass wir das Kind aber nicht mit dem Bade ausschütten. Wenn jetzt bei persönlicher Haftung ein solcher Umfang der persönlichen Haftung entsteht, dass große Beträge wie diese dann jemanden persönlich vernichten, wird es Unternehmer immer seltener bei uns geben. Sie werden dorthin gehen, wo solche Regeln in dieser Weise nicht existieren.
Was müssen wir noch erwarten von der Finanzkrise für Deutschland? Wird das noch schwierig werden?
Das wird sehr schwierig werden. Ich beobachte keine nüchterne, ruhige, sachgerechte, argumentative Debatte. Ich habe mich jetzt sehr verwundert, wie die Deutschen ganz einig sind, dass die Amerikaner, die jetzt ein Rettungsplan schmieden, dass die das bitte allein machen sollen, obwohl jeder Deutsche, der ein bisschen belesen ist, weiß, dass die amerikanische Rettungsmaßnahme natürlich indirekt auch deutschen Anlegern und deutschen Banken hilft. Wenn der amerikanische Steuerzahler die Frage stellt, ob sie bitte die gesamten Finanzierungen schultern sollen für etwas, was nicht nur US-Institutionen und US-Anlegern hilft, sondern auch europäischen oder asiatischen Anlegern, dann finde ich die europäische und die asiatische Reaktion auf das Ansinnen der amerikanischen Regierung billig.
Wir sind alle so gebastelt, dass wir geliebt werden wollen. Ökonomie reicht da nicht. Es gibt mehr Wünsche bei den Menschen. Mehr Wünsche bei den Menschen, sagt Norbert Walter. Was erscheint Ihnen noch erstrebenswert?
Wir werden hoffentlich in diesem Sinne Menschen bleiben, die nicht nur an Einkommen interessiert sind, die nicht nur an Vermögen interessiert sind. Ich hoffe, dass wir Menschen bleiben, die an Werten interessiert bleiben, die weiter lieben können. Ich hoffe, dass wir Menschen bleiben, die weitere Interessen haben, kulturelle Interessen haben. Ich kann nicht verstehen, wie man Musik nicht lieben kann. Ich bin froh, dass ich hin und wieder aus dem hektischen Geschehen des Finanzmarkts mich in einen Gottesdienst, in ein Konzert in ein Buch vertiefen kann.
Soweit Norbert Walter, Chefvolkswirt der Deutschen Bank im Phoenix-Dialog. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.